Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und der Titel der heutigen Folge ist: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Über sein Buch Hacking My Depression spreche ich mit dem Musiker, Coach und Kampfsportler Martin Hammon. Viel Freude damit. Herzlich willkommen hier nochmal bei Meditation Coaching and Life. Im Jahr 2006 oder vielleicht war es auch 2007, bin ich zum wiederholten Male aus meiner Geburts- und Heimatstadt Minden in Westfalen weggezogen. Damals bin ich nach Köln gezogen. Ich war sowieso schon, dadurch, dass ich Mucke gemacht habe, viel unterwegs, war sehr viel in Frankfurt, sehr viel in Berlin, sehr viel in Köln. Und irgendwann fiel dann wirklich die Entscheidung darauf, nach Köln zu ziehen. Einer der maßgeblichen Gründe dafür, nach Köln zu ziehen, war, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dem ganz großartigen Freund von mir und Sänger Patrice gemeinsam in ein Studio zu ziehen und dort Mucke zu machen und mich dann auch in ein kreatives Umfeld zu begeben. Damals war ich dann in der Nähe von eben Patrice und den ganzen Leuten, mit denen er gearbeitet hat, aber auch Gentleman und ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern in Köln. Und es war einfach ein schöner Austausch und eine sehr, sehr, sehr inspirierende Zeit. Und unser Studio, das hatten wir in einem Haus, was relativ freistehend war auf so einer großen Rasenfläche. Und da war so eine kleine Gastro drin, da waren Büros drin. Mittlerweile hat sich das auch alles total verändert, aber das war damals so. Und wir hatten so eine Art Souterrain-Etage, beziehungsweise wir hatten eine Hälfte der Souterrain-Etage. Und in die andere Hälfte auf der anderen Seite zog dann irgendwann ein zweites Studio, das Parkhausstudio, die sind da jetzt immer noch. Und in diesem Parkhausstudio sind dann einige Jungs eingezogen, ein paar von denen kannte ich schon vorher, ein paar habe ich dann kennengelernt. Und einer von diesen Jungs war und ist Martin. Martin ist Musiker, Songwriter und wahnsinnig kreativer Mensch. Und so habe ich ihn damals auch kennengelernt. Wir haben uns gut verstanden, aber hatten nie so jetzt so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Und ich habe Martin immer als ganz fröhlichen, zuverlässigen und ganz patenten Menschen erlebt. Einige Jahre später, ich war schon gar nicht mehr in Köln, bekam ich die Anfrage von Martin, ob ich Gast in seinem Podcast sein wollte. Mittlerweile hat er mit seiner Website Martins Mind und seinem gleichnamigen Podcast sich was aufgebaut. Und ich habe dann geschaut, was macht er denn? Und das ist doch der Dude von damals. Und dann habe ich herausbekommen, dass Martin viele, viele Jahre an einer sehr intensiven Depression gelitten hat und mit der gelebt hat. Etwas, was ich damals in den kurzen Begegnungen, die ich mit ihm hatte, niemals gedacht hätte, niemals wahrgenommen hätte und was auch nie ein Thema war. Und ich glaube, das ist ganz typisch für viele Menschen, die auch High-Functioning Depression haben. Also bei ganz vielen Menschen wissen wir das gar nicht. Ich habe mal geschaut, 16-20% der Menschen in Deutschland sind mindestens einmal in ihrem Leben von einer depressiven Episode betroffen. 16-20%, das ist beinahe jeder fünfte Mensch. Also wir können ja mal die Straße entlang gehen und 1, 2, 3, 4, 5 zählen und da ist schon ein Mensch dabei gewesen. Frauen betrifft das Ganze auch noch ein kleines bisschen häufiger als Männer. Bei Martin habe ich das nicht gewusst. Umso interessanter fand ich es, mich ein bisschen mit ihm auszutauschen und zu hören, wie er damit umgeht, wie das bei ihm entstanden ist und was er daraus für Schlüsse gezogen hat. Martin hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Hacking My Depression und das Hacking kommt aus der Biohacking-Szene. Ich war dann natürlich auch ein bisschen skeptisch und habe natürlich gesagt, okay, kann man eine Depression hacken und wie sieht's aus? Und er hat eine sehr, sehr, sehr schöne Erklärung dafür gefunden, die mir sehr einleuchtet und ich sehr, sehr wertvoll finde. Des Weiteren hat er mehrere wunderschöne Dinge gesagt. Er hat natürlich viel von seinem Leben erzählt und von seinen Ansichten, aber er hat ein paar sehr, sehr, sehr schöne Sätze zwischendrin gesagt, die bei mir wirklich, wirklich nachklingen. Martin macht neben der Musik noch Coachings und zwar im Bereich Kontaktaufnahme mit der Natur, Cold Exposure, also Kälte, Schwimmen in Eisbädern und so weiter. Und auch davon erzählt er ein bisschen. Und er hat auch eine Zeit lang ein regelmäßiges Treffen gemacht, wo Menschen einfach gekommen sind und bei Wind und Wetter die Schuhe ausgezogen haben, barfuß über die Wiese gelaufen sind und erlebt haben, dass sie lebendig sind. In diesem Gespräch geht es um Martens persönlichen Weg, um sein Leben, um seinen Umgang mit den gesellschaftlichen Stigmata von Depressionen, darüber, wie er versucht, seine Tochter anders zu erziehen, als er selbst erzogen worden ist und was das bedeutet. Wir sprechen über die Wellenbewegungen des Lebens, über Kampfsport, über das Konfrontieren mit unseren Schattenseiten, über Rassismus und erstaunlicherweise und wie mir auch erst nachher aufgefallen ist, überhaupt nicht über Musik. Wenn du erfahren willst, warum und wie eine Kniebeuge pure Liebe ist, dann lege ich dir dieses Gespräch absolut ans Herz. Hacking My Depression von Martin Hammon ist überall erhältlich und jetzt viel Freude mit diesem Talk und dem Thema. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas spürst. Viel Freude damit. Als allererste Frage, mein Lieber, erste Frage ist die wichtigste Frage. Wie geht's dir?
Dann sage ich immer, ehrlich oder gesellschaftskonform frage ich dann immer zurück, was
denkst du denn, was hier in diesem Rahmen angemessen wäre?
Ich glaube, in diesem Rahmen eher ehrlich.
Nur gesellschaftskonform.
Genau, bitte nur Gesellschaft. Mir geht's gut, danke. Und dir? Es geht mir, gerade bin ich ich bin auf der Welle wieder quasi am Hoch. Surfen, klettern, fahren, wie man es auch nennen möchte. Ich hatte eine schwere Zeit, die letzte 2 Wochen. Da war viel tief, viel Trauer, viel verarbeiten. Und jetzt im Moment merke ich, dass meine Energie wieder zurückkommt. Es gab gestern oder vorgestern so ein halbwegs frühlingsmäßiger Tag und halt, ich habe irgendwie an alles gemerkt, auch in meiner Umgebung, aber vor allem auch in meiner Seele. Dass es mir wieder besser geht und dass ich wieder mehr Lust habe auf Sachen. Und so geht das eigentlich immer. Aber befinde mich gerade auf gute 60%, würde ich sagen.
Schön.
Ja.
60% ist okay. Das hört sich so ähnlich an wie mein Tag jetzt gerade. Mhm. Wobei das bei mir ist es nur heute. So, also die letzten Tage und Wochen waren eigentlich sehr, sehr gut, sehr, sehr, so sehr stabil, sehr entspannt. Mhm. So. Aber du hast gerade auch mit der Hand so eine Wellenbewegung gemacht, ne? So wie so eine Sinuskurve, ne? Dass es rauf und runter geht. Ist das deine Erfahrung? Also ist deine Erfahrung so, dass es langsam sich hochbewegt, langsam wieder runterbewegt. Also wenn man jetzt mal hoch und runter als Bild nehmen will für so eine Welle oder so. Ist das womit du so surfst in deinem Leben mit so einer Wellenwahrnehmung?
Ja. Ja, sehr. Ich bin sogar der Überzeugung, dass das eigentlich der normale Lauf des Lebens ist. Es ist einfach nicht immer prächtig und nicht immer gut. Und gerade, es ist ja auch gerade sehr wertvoll, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo man lernen darf und wo man spüren muss. Und für mich ist das auf jeden Fall der Fall. Mein Leben ist immer in Wellenbewegungen mit ein bunter Blumenstrauß an Emotionen quasi unterwegs, von Frustration bis absolute Euphorie, Wut und Trauer, bis hin zur Dankbarkeit und einfach ausgeglichen sich fühlen. Aber das ist, ich habe sehr akzeptiert und sogar sehr umarmt, dass das eine Wellenbewegung ist, die einfach nicht immer da ist. Oder die eine Wellenbewegung, die da immer da ist, Entschuldigung.
Mhm. Dein Buch heißt Hacking My Depression. Und ich würde gerne auf ein, zwei Sachen gleich eingehen, auch auf den Titel.
Ja.
Allerdings, wenn es für dich okay ist, würde ich gerne wissen, wie, wenn du jetzt sagst, das Leben nimmst du eh wahr als Wellenbewegung, das kennen wir ja alle, ne? Man hat bessere Tage, man hat bessere Wochen und dann wieder nicht so gut und dann passieren Dinge im Außen und so weiter. Ne? Das alles ist ja, würde man erstmal sagen, bisschen so der normale Lauf des Lebens. So. Ne?
Ja, ja.
Wie ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, okay, das ist bei mir in meiner Erfahrung nicht der normale Lauf des Lebens, ne? Mal ist man besser drauf, mal ist man schlechter drauf, sondern da steckt was anderes dahinter. Wie wurde dir das zum ersten Mal bewusst? Wie konntest du das, wie es dir geht, irgendwann identifizieren und benennen?
Naja, das konnte ich, als ich nicht mehr wegschauen konnte. Und in meinem Buch handelt ein ganz großer erster Teil, die restlichen Kapitel nach hinten sind relativ kurz, aber der erste Kapitel oder eigentlich die ersten drei, glaube ich sogar, sind relativ lang und die sind meine Geschichte bis hin zu meinem grob 25. Lebensjahr, wo ich versucht habe, mein Leben zu beenden. Und ganz ehrlich gesagt habe ich bis zu diesem Punkt versucht, sehr erfolgreich, aber natürlich irgendwann auf lange Dauer sehr unerfolgreich auszublenden, dass das Leben voller Höhen und Tiefen und vor allem Emotionen und Sachen, die man wahrnehmen muss, ist. Und genau das hat auch, und das ist meine Überzeugung heute sehr, ist, dass viele Probleme, die sich im mentalen Bereich andienen, ne, was da passiert und entsteht, sind eigentlich, wenn wir weiter schauen und uns mit uns selbst beschäftigen, eine ziemlich logische Folge, vor allem sehr häufig davon, dass wir ständig versuchen, so zu tun, als gäbe es das nicht, als gäbe es Tage, wo wir nicht produktiv sein, wo wir uns nicht gut fühlen, wo wir keine Lust haben auf andere Menschen oder gerade andere Menschen sehr brauchen oder alles, was eigentlich sehr natürlich ist. Und ich habe das so lange ignoriert, bis ich wirklich so in der Ecke gedrängt da stand und nach einem Selbstmordversuch kann man nicht mehr, ne, zum Arzt schon mal gar nicht mehr sagen, nee, nee, alles ist eigentlich in Ordnung. Ich habe das zwar versucht, wie im Buch beschrieben, auch gesagt, ja, ich war vielleicht ein bisschen, ne, ich habe es irgendwann so gedreht, aus der Angst wieder und Scham und gelernte Mechanismen habe ich irgendwann gesagt, ich habe aus Versehen ein wenig zu viel Schlaftabletten und Schmerztabletten genommen, aber das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Aber ab diesem Moment konnte ich nicht mehr wirklich das verleugnen und der Weg danach war auch ein ziemlich bewusstes, mich eigentlich gefühlt komplett nackt ausziehen und spüren bis zum geht nicht mehr, um das dann auch wieder zu lernen.
Glaubst du, dass wir durch die Art, wie unser Zusammenleben strukturiert ist, dass wir es uns sehr schwer machen, das zu fühlen, weil du ja gerade auch meintest, naja, dass einer der Hauptfaktoren für dich auch war, dass du 25 Jahre eben versucht hast, das zu ignorieren oder nicht wahrnehmen wolltest. Ist das was ganz Persönliches, wo du sagst, hey, das bin einfach nur ich? Oder hast du das Gefühl, dass durch die Art, wie wir Arbeit in der Gesellschaft definieren und wie wir Leistungen und wie wir das alles, also glaubst du, es ist auch ein gesellschaftliches Problem oder würdest du sagen, nee, nee, mein Lieber, das ist ganz persönlich, muss man auseinanderhalten?
Nee, nee, ich bin da hart und ehrlich zur Gesellschaft und sage, dass das leider ein sehr großes gesellschaftliches, weltweit gesellschaftliches Problem ist. Es ist im Trend, schlecht zu schlafen, immer müde zu sein, voller Stress gepackt, immer weiterzumachen. Man gibt ja damit an, wie müde man ist eigentlich und wie hart man dafür für solche Sachen ackert. Und ich glaube sogar, dass das sehr früh anfängt. Ich streite mich jetzt schon sehr mit der Kita, wo meine Tochter ist, wo nämlich gesagt wird, das ist nicht so schlimm, wenn meine Tochter eine bestimmte Emotion zeigt. Und damit kann man mich zu Weißglut bringen, weil wir sehr früh
Aber das heißt, das ist
anfangen.
die, du meinst die, um das kurz zu klären, die deine Tochter zeigt eine bestimmte Emotion und sagt, ja, und dann wird ihr gesagt, ja, ist egal, ist nicht so schlimm. Wird ihr, also ihr wird vermittelt irgendwie, das, was du fühlst, das, was du wahrnimmst, ist jetzt nicht so valide. Das meinst du
Genau,
damit?
genau, genau. Ne, sie,
Okay.
sie, sie stürzt auf den Knien, heult und dann wird von einer der Gruppenleiterinnen wird gesagt, komm, das ist nicht so schlimm, steh mal auf. Und das ist ein Moment leider für mich, wo ich sehr, sehr, sehr schnell reagiere und auch manchmal ohne Filter, ohne da, ich werde da halt sauer, weil eigentlich meiner Tochter gesagt wird in kleinsten Form, das, was du gerade spürst, ist nicht valide in der Tat. Und ne, dadurch deine Autonomie über deine Gefühle gibt es nicht. Ich entscheide für dich, was gute Gefühle sind und was nicht und was du wirklich spürst. Und ich glaube, dass wir das schon sehr lange machen. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Ich komme aus dem Leistungssport, da war das nochmal eine ganz andere Welt, vor allem dann noch Kampfsport, da gibt es keine Schwäche, ne? totaler Schwachsinn, aber das herrscht da ein wenig so als Credo, als Motto. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist, das, was es persönlich macht, ist, wie sensibel man vielleicht ist. Und ich war schon immer extrem sensibel und habe darunter, glaube ich, auch einfach mehr gelitten vielleicht als Menschen, die weniger sensibel sind. Aber ich halte unsere das Fehlen der Autonomie über unsere eigenen Emotionen und auch Körper und Geist halte ich für ein gesellschaftliches Problem. Es gibt kein Schulfach, was Autonomie über dich heißt oder was, ne? Es gibt auch kein Schulfach Meditation oder alles, was eigentlich sehr sinnvoll ist. Also ich glaube, dass das auch ein riesengesellschaftliches Problem ist.
Hattest du, hast gerade schon Sport erwähnt. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass du dich in einem privaten, persönlichen Umfeld befunden hast, wo der Ausdruck von diesen Zuständen oder das Gewahrsein über diese Zustände auch schwer war? Und damit meine ich auch vielleicht gar nicht, dass Leute absichtlich oder bewusst oder mit böser Absicht versucht haben, dich da zu unterdrücken oder zu, ne? So, sondern halt einfach, was ich meine ist, okay, Gesellschaft, aber hast du das auch eigentlich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis erfahren, dass es da auch ganz ähnlich war, obwohl das dann da ja Menschen waren, die dich eigentlich auch lieben und gern haben und dich eigentlich supporten wollen? Oder war das da anders?
Ich glaube, dass ich mich da als Kind mit meinen Freunden gar nicht so viel über ausgetauscht habe. Interessanterweise, weil man nimmt viele Sachen auch einfach hin. Die sind nun mal so, wie sie sind. Das hat sich jetzt später in meinem Leben extrem verändert, weil ich jetzt mit meiner Umgebung, mit allen Menschen, die ich um mich herum habe, sehr viel kommuniziere und dadurch, glaube ich, auch wieder Türe öffne für Menschen, um auch wieder über Gefühle zu sprechen. Aber ich kann nur für mein Zuhause sprechen. Da war das ambivalent. Meine Mama ist pädagogisch sehr gebildet und hat sich extrem dafür eingesetzt, das Verständnis für das, was ich spüre, selber zu haben, aber auch Menschen um mich herum zu zwingen, Lehrer, Trainer und so weiter, zu sagen, hey, aber hört doch diesen Jungen mal zu, auch wenn er klein ist. Mit meinem Vater hatte ich, wie im Buch beschrieben, auch leider bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr ein sehr schlechtes Verhältnis, was mich auch geprägt hat, natürlich, weil das männliche Vorbild mir da gefehlt hat, und ich auch nicht ganz akzeptiert wurde. Und das hat nochmal, glaube ich, viel draufgelegt. Und sonst war meine Jugend eigentlich geprägt von viel Sport und viel Müssen. Und daher habe ich mich gar nicht so viel mit Freunden, ich habe nicht so viel rumgespielt und mit Freunden so viel Zeit verbracht gefühlt, um wirklich über solche Sachen zu sprechen auch.
Ja. Und du hast jetzt den Kindergarten schon erwähnt. Was können wir machen, was glaubst du, um das ein bisschen aufzuweichen? Also um Menschen auch schon in einem früheren Lebensalter ein bisschen mehr Raum dafür zu bereiten. Vor allem erstmal ja auch sich selbst wahrzunehmen. Ist ja, da fängt es ja schon mal an, ne? Das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Wie helfen wir Menschen dabei, sich selbst wahrzunehmen? Denn oft ist es ja so, dass man schon so konditioniert ist, dass wenn man dann einen Raum aufmacht, dass die Leute dann sowieso sagen, wie wir am Anfang ganz auch Spaß gesagt haben, ja, ja, gut, nee, alles klar, oder jedem geht's ja mal schlecht oder anderen geht's ja viel schlechter und so weiter und so. Also diese ganzen Standarddinger so, ne? Da landet man ja ganz oft erstmal mit Leuten. So. Ich sag mal so, wenn du jetzt eine Idee hast, das gesamte Schul- und Gesellschaftssystem zu reformieren, sofort go, ne? Hau raus. Aber vielleicht gar nicht so definitiv, sondern einfach vielleicht irgendwie Ideen oder Ansatz oder was du dir gewünscht hättest oder anhand eines Beispiels oder was auch immer. Also A, was glaubst du, wie können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, dass es absolut valide ist, die eigenen Gefühlsregungen wahrzunehmen, die anzuerkennen, die als das, was ist, den Zustand, in dem wir uns befinden, zu akzeptieren. Und dann aber auch irgendwie untereinander darüber auch offen zu sein. So, was hättest du dir gewünscht? Oder was denkst du, was wären erste Wege, Schritte, Möglichkeiten dafür?
Ich habe ein ziemlich, ich glaube, 61 Seiten Evernote-Note über das Schulsystem und was ich gerne verändern würde. Der kommt irgendwann raus, aber.
Ja, Mann, here we go.
Naja, ich komme immer wieder zurück zu dieses Wort, was für mich so groß geworden ist in den letzten Jahren, und das ist Autonomie. Ich glaube, dass ich habe einen Post oder ein Reel gemacht vor letzte Woche, glaube ich, wo ich Menschen gefragt habe, wie viele Städte kennst du weltweit? Schätze mal. Und die Antwort ist durchaus 50 bis 100. Und dann frage ich als zweite Frage, wie viele Emotionen kannst du mir nennen? Und dann ist die erschreckende Frage danach, kann es sein, dass du mehr Städte weltweit kennst als Emotionen, die in dir leben? Und die wird sehr häufig mit Ja beantwortet. Und ich glaube, dass ich habe zudem noch ein wahnsinnig schöner Post gesehen letztens von einem indischer Yoga- und Atemmeister, der meinte, es ist eigentlich egal, ob in den nächsten 20 Jahren welche kulturelle Hintergrund, welche sexuelle Präferenzen, was für Mensch sagen wir mal so, ein Präsident oder Präsidentin wird, wenn dieser Mensch nicht die Fähigkeit hat, in seine eigene Dunkelheit zu schauen, wird nichts besser, weil ne, alles, was nach außen schießt, kommt oft daher, dass Menschen, glaube ich, sich nicht trauen, ihre eigene Dunkelheit erstmal anzuschauen, weil dann merkt man eigentlich, wie viel mehr uns Menschen verbindet als trennt. Sorry, das ist ein Teil meine Birne und
Nee, das ist absolut gut und bitte, bitte mehr davon, weil das genau der Punkt, an dem du dich selbst jetzt unterbrochen hast.
ja.
Please continue, weil also habe ich gerade eine krasse Resonanz selber bei mir auch gefühlt. Das ist eine meiner. Die Leute fragen ja dann immer so: Ja, was sind so deine Top 3, bla bla bla, oder bla, oder deine größten Key Takeaways? Wenn
Die
ich sowas
fünf
schon höre,
Sachen, ja.
wird mir auch immer vollkommen übel. Aber es ist eine meiner absolut riesigen Erkenntnisse im Leben und Erfahrungen ist, nichts führt daran vorbei, dass wir uns mit unserer eigenen Dunkelheit, mit unserem inneren Monster oder Biest oder der Bestie oder was auch immer das ist, dass wir das anschauen, uns damit beschäftigen und dann eben garantiert auch feststellen werden, dass das gar kein Monster ist. Aber das merken wir erst, wenn wir das Monster angeguckt haben. Du musst erst also in den ganzen Mythen sitzt immer der Drache am Ende, sitzt über dem Gold und hütet den Schatz und so weiter. Und das ist ja ein Bild dafür, ne? Du musst ausziehen und den Drachen erlegen und irgendwann ist der Drache halt irgendwie einfach dein Homie, weil eigentlich will er gar nichts Böses und so weiter. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo du vor ihm stehst und denkst, ich sterbe jetzt, ist es halt der Drache, ne? Und da gibt es auch keinen Shortcut. Also nur wenn man so eine schöne Geschichte jetzt versteht, in Anführungsstrichen, intellektuell, jetzt hören die Leute zu und sagen, ah ja, das Bild habe ich verstanden. Ja, jetzt habe ich es ja geknackt, jetzt muss ich ja nicht mehr, weil jetzt weiß ich ja, so funktioniert es nicht. Man muss da rein, man muss da durch und man muss wirklich irgendwie denken, Alter, ich sterbe, wenn ich jetzt mich damit beschäftige oder mein Leben ist vorbei oder also ich sterbe einen inneren Tod vielleicht oder so, um auf der anderen Seite irgendwie rauszukommen. Und ich finde, das steht auf meinem Einsatzpapier über die Reformation des Schulsystems. Da steht drauf, dass das Requirement sein muss eigentlich für alle Menschen. So, das zu machen und das auch in einer Gruppe zu machen, in einer Gemeinschaft zu machen, und anderen Menschen auch dabei zuzusehen und dabei zu sein, so dass wir am Ende uns eigentlich alle viel mehr kennenlernen. Wissen wir vielleicht nicht, wer der Lieblingsfußballspieler des anderen ist, aber wir wissen zum Beispiel, ne? Aber wir wissen halt, wir haben andere Menschen da drin gesehen, in diesem Schatten, in dieser Dunkelheit, und andere Menschen haben uns darin gesehen. Und dann ist einfach vieles transformiert und vieles verändert. So, das war jetzt mein Gedanke, den ich jetzt mal ganz, ganz eigennützig hier reingebracht habe, als du dich selbst unterbrochen hast. Aber erzähl mir mehr davon. Wie ist es für dich? Was fühlst du da, was das angeht?
Also, ich habe das wiederum genossen, weil es bei mir genauso resoniert und ich mich immer freue, wenn ich merke, ich bin vielleicht nicht ganz verrückt, weil man fühlt sich manchmal ein wenig verrückt als ne, dieser Mensch, der sagt, Leute, aber es ist so simpel, aber wir müssen erstmal wieder einfach spüren und in der Tat durch diese Dunkelheit, ich wollte gerade auf, ne, als du gesprochen hast, auch sagen, so, ja, das Krasse ist, es tut so weh, aber es tut so gut. Aber es tut so verdammt weh, deine eigene Unfähigkeit, deine eigene Schmerzen, deine eigenen Wut auf dich und auf alles mal anzuschauen und das zu lernen, auch zu kommunizieren. Es ist fast magisch. Ich habe in einen Streit vor relativ kurzer Zeit, letzte Woche in einen Streit, mitten im Streit gesagt, ich bin so unfähig gerade. Das tut mir auch so leid. Ich bin nur sauer und unfähig und können wir das irgendwie, ne, sollen wir eine Pause machen oder so? Und alleine da schon, ich merke immer, der Moment, wo man das rausbringt, ist der Moment, wo alles sich beruhigt, weil man da zu dieser Essenz kommt, dass der Mensch an der anderen Seite merkt, krass, uns verbindet gerade viel mehr, als das uns trennt, weil, ne, ein Streit ist ja, das ist vielleicht noch ein großes Erkenntnis, was du auch hattest. In meinen letzten Jahren merke ich immer, ein Streit geht so eigentlich nie um das, worum man sich gerade streitet. Sind wir mal ganz ehrlich, so dieses, ja, es ist hier nicht aufgeräumt, ist natürlich, es ist ein ganz anderes Bedürfnis, eine ganz andere Sache dahinter.
Klar.
Und die Fähigkeit, sich da hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt gucke ich mir mal schön meine eigene Scheiße an und lauf auch nicht weg, ich hole mir nicht eine kurzfristige Befriedigung, ich lenke mich nicht ab, ich schaue mir das an und sehe in der Tat, dass diese Drache vielleicht sogar trotzdem noch eine große Drache ist, aber dass sie auch zu mir gehört, dass sie ne, der Teil und zurück zu vielleicht Ansatz, was ich bei meiner Tochter im Moment sehr viel versuche und sehr genieße, ist, wenn sie im Zimmer kommt, sie ist 3,5 und sagt, ich bin sauer, dann sage ich, cool, interessant. Zeig mir mal, was ist denn überhaupt sauer? Und wenn sie dann mal was, ein Buch nimmt und das durch ein Wohnzimmer schmeißt, dann sage ich, aha, das ist sauer, okay. Lass uns mal erforschen. Und das geht jetzt auch, ich klopfe mich auch auf die Schulter dafür, aber es geht nicht unbedingt darum. Die Essenz ist, glaube ich, dass ich hoffe, dass sie vielleicht so aufwächst, dass sie ihre Drachen jetzt schon hat und die mit ihr mitwächst und gar nicht zu so, weil ich glaube, dass es so weh tut für mich auf jeden Fall, ist, weil ich es auch einfach unglaublich lange ignoriert habe. Und was in der Dunkelheit bleibt, wächst in der Dunkelheit. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen sehr schwer fällt, das erste und das zweite und das dritte Mal sich diese Dunkelheit, diese Drachen, das alles anzuschauen. Aber es ist unsere einzige Chance, weil und ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren extrem viele Situationen, die uns gezeigt haben, dass wir es nicht können. Eine Pandemie, wo ich kaum jemand hören sagen habe, ach interessant, du siehst das ganz anders. Okay, cool. Information, lass uns, ne? Es gab eigentlich sehr viele Menschen, die sehr laut geschrien haben und irgendwie hätten sie sich gefetzt. Ich bin ja aus dem Kampfsport, wäre ich noch ein Fan von. Stellt euch auf der Bühne, fetzt euch, aber stattdessen schreien wir eigentlich und wir schreien eigentlich nur, weil wir Angst haben tief in uns drin, weil wir wissen, das, was wir selber spüren, können wir auch nicht ganz vertrauen, weil wir kennen es ja eigentlich gar nicht durch und durch und durch. Und wo setzen wir an? Ich glaube, bei Kindern, also vielleicht ganz platt gesagt, lass Kinder doch endlich mal wieder Sachen schmeißen. Lass sie mal schreien, lass sie sich auch mal fetzen. Lass mal. Weil es gehört, dass es es gibt, zeigt ja, dass es zu uns gehört. Es gäbe kein Wut, wenn sie nicht zu uns gehört. Es gäbe nennen wir mal, ne, die ganz schiefe Ausmaßen davon, Diskriminierung und so weiter. Es gäbe die nicht, wenn nicht irgendwas davon zu uns gehört. Und wir müssen uns das anschauen, bevor wir es überhaupt angehen können, weil in den letzten Jahren mit ja, wenn du, dann ich und nee, dann werden wir noch lauter und ich glaube, das führt am Ende führt das zu Krieg und nicht zur Lösung, aber.
Ich finde, dass du gerade das Wort Diskriminierung auch gesagt hast, sau interessant, weil ich, meiner Erfahrung nach, ist da, also, es ist für mich auch ein ganz privates, persönliches Thema, weil ich halt auch Menschen in meiner ganz unmittelbaren Familie habe zum Beispiel, die ganz offensichtlich anders aussehen als ein Michael Kurt oder ein Marten, ne?
Ja,
so.
Ja.
Und deswegen ist es für mich schon auch immer ein sehr, sehr großes Thema. Es ist aber so, dass ich grundsätzlich überzeugt davon bin, dass wir alle als Menschen irgendeine Form von Diskriminierung in uns tragen. Und sei es nur, um so ein ganz dummes Beispiel zu nehmen, weil irgendwelche Reste von uns noch übrig sind von vor zigtausend Jahren. Weißt du, ich wohne mit meinem Dorf auf der einen Seite vom Hügel, auf der anderen Seite vom Hügel wohnen die vom anderen Dorf. Und wenn man jetzt nicht aufpasst, dann kommen die irgendwie nachts und klauen uns unser Mehl oder keine Ahnung, was weißt du, ich meine. Also es ist natürlich jetzt total bescheuert. Und ich packe mir selber einen Kopf bei dem Beispiel. Aber es ist halt einfach nur, es ist ja kein wissenschaftliches Beispiel, sondern es ist einfach nur eine Versinnbildlichung davon, dass wir ja auch darauf programmiert sind, in unserer kleinen Gemeinschaft irgendwie zu gucken. Und wenn jemand von außen kommt, weiß man immer erstmal nicht, ist das jetzt eine Bedrohung und so weiter und so fort. So, ist jetzt total simplistisch gesprochen. Aber so Grundzüge davon, egal wie kosmopolitisch wir sind, egal wie, was weiß ich was, irgendwelche Grundzüge davon existieren in uns allen. So, Punkt. Das würde ich sofort behaupten. So. Ja. Und jetzt können wir uns hinstellen und können sagen, ich will aber ein guter Mensch sein. Ich habe sowas nicht. Ich mache sowas nicht. Und auch noch nicht mal im Kleinen und noch nicht mal gar nicht. Nein, 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 ich nicht. Aber jeder andere, der das irgendwie in sich hat, so, der ist schlecht. Und in dem Moment, in dem jemand anders auch nur eine einzige solche Regung hat, selbst wenn sie unbewusst ist, ist das ein schlechter Mensch. So, das führt dann bei dem anderen Menschen irgendwie dazu, dass die Person sagt, wie, was, du sagst, ich bin schlecht, aber ja gut, dann erst recht und so weiter. Ne? Was wäre aber stattdessen, wenn wir uns alle mal angucken und sagen, ja, pass auf, wir alle haben das auf die ein oder andere Art und Weise. Und bei manchen ist es eben auch wirklich fast überhaupt nicht da und ganz subtil und bei anderen ist es halt voll laut, ja, die da drüben oder die da oben oder die da unten oder keine Ahnung was, ja. Aber wir alle haben was davon. Und wenn wir uns das alle mal auch ganz früh schon angucken und sagen, ja, ich finde das nicht cool oder ich habe das da oder ich glaube das und so weiter und alle sitzen zusammen, dann löst sich vielleicht, nicht bei allen Menschen, ne, man löst sich bei vielen von uns vielleicht so ein bisschen so ein inneres Tabu, was wir versuchen zu verstecken, was dann irgendwo anders rauskommt. Oh, ich darf den Mensch jetzt nicht scheiße finden, weil er eine andere Hautfarbe hat oder irgendwie, dann fange ich an irgendwie, also natürlich darf ich einen anderen Menschen nicht scheiße finden, weil ich darf das, aber wenn ich mir darüber bewusst bin, also wenn ich mir darüber bewusst bin, ey, ich habe irgendwie immer, wenn ich jetzt irgendwie einen Michael auf der Straße sehe, dann denke ich mir irgendwie die scheiß Kartoffel, so, oder umgekehrt, in dem Moment, in dem ich mir darüber bewusst bin, verliert es ja auch schon Macht.
Ja.
So. Und ich komme nicht ganz auf den Punkt jetzt gerade, aber vielleicht, ich versuche da drum rumzukreisen.
Na, du hast ihn ja eigentlich schon auch, also der Punkt ist völlig da.
Der Punkt ist, ey, lass uns das irgendwie angucken und lass uns das irgendwie anschauen. Und das bedeutet eben, es ist eben das Gegenteil von es unreflektiert ausleben oder es eben unreflektiert verstecken. Und wenn du was versteckst, nicht nur wächst der Drache im Dunkeln, sondern der Drache bahnt sich dann auch irgendwie seinen Weg, weil der will ans Licht. Und dann kommt er durch irgendeine Hintertür in irgendeinem Moment, in dem du den überhaupt nicht gebrauchen kannst.
Ja.
Und dann macht der Ärger. So, in dem Moment, wo du aber immer weißt, das ist der Drache, der ist so und so groß, der sieht so und so aus, der heißt Franz oder Sabine, ja, und der will gerade das und der macht gerade so, da kannst du immer sagen, ja, okay, ich deale damit so. Ich weiß, das, was du kennst, kannst du einordnen. Das, was du kennst, hat auch nicht mehr so viel Macht über dich, weil du dich ja noch entscheiden kannst. Du kannst sagen, ey, geil, Sabine, ich sehe dich, aber lass mal sein. Ne? Aber in dem Moment, in dem ich gar nicht weiß, dass da überhaupt irgendwas ist, was ein Drache ist, was Sabine heißt oder Franz oder whatever, ja, in dem Moment, was soll ich denn da machen? Da kann ich ja gar nichts machen, weil ich habe ja keine Handhabe. Ich gucke ganz woanders hin und merke und sehe gar nicht, was in mir vor sich geht.
Ja.
Punkt.
Punkt, Punkt. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, es ist komplizierter als das und es ist und das.
Natürlich.
Genau.
Absolut, es ist
absolut
komplizierter als das.
Aber auch wiederum nicht, weil am Ende es steckt immer nur ein Mensch dahinter mit seinen Gefühlen, mit seiner Erfahrung, mit das, was er lernen muss und mit. Es ist am Ende nicht viel komplizierter, als es ist. Putin hat Angst, Trump hat Angst, wir haben Angst, ein Rechtsextremer auf der Straße hat Angst. Überall sind die gleichen Grundprinzipien am Ende am Werk, die wir alle auf eine Art und Weise ignorieren. Ich stelle mir das manchmal so schön vor, dass nämlich ein Putin jetzt aufs Podest steigt und sagt, liebe Menschen, ich habe so viel Angst hier und hierfür und diese Verletzlichkeit, die dazu führt, die ich, und da, glaube ich, spielt mein Ego, und stell dir mal vor, was da passiert auf ein UN- oder NATO-Treffen, wenn die sich einfach mal wieder ganz normal unterhalten würden, statt diese Plattituden über Sachen, die am Ende runterkochen zu den simpelsten Formen, nämlich, und ich glaube, ich komme da ein bisschen dazu, weil ich auch nochmal zu Thema Diskriminierung diese.
Und eine Sache, die ich noch ganz kurz da einwerfen will, und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Verstehen heißt ja nicht gutheißen.
Genau.
So, nur weil ich, du sagst jetzt, der Rechtsradikale hat Angst. Ja, ich bin 100% mit dir d'accord. Natürlich hat er Angst. Er muss eine riesige Angst haben, sonst wird er gar nicht so eine Scheiße machen. So. Und der Ausdruck, den der da an den Tag legt, ne, als Rassist, den verurteile ich. Also den finde ich absolut Hands scheiße.
Down. Absolut. So.
Aber in dem Moment, in dem er sich eben hinstellen würde und sagen würde, ey, das liegt da und da und da dran, dafür würde ich diesem Menschen dann Respekt geben und sagen, okay, wenigstens guckt er hin. Ich würde immer noch seine Taten und den Ausdruck davon absolut scheiße finden und würde auch sagen, nein, da muss man auch was machen, so, weil wir sind, also, ne, das muss man verhindern und so weiter und so fort. Aber der Lösungsansatz ist eben, dass jemand sich hinstellt oder jemand vielleicht auf diesen Punkt kommt und sagt, boah, ich merke, warum ich das mache. Ich reflektiere und dann muss ich es vielleicht dann auch nicht mehr machen. So,
ja.
Dieses berühmte Rehabilitieren und so weiter, ne? Das fängt ja in dem Moment an, in dem man anfängt, einsichtig zu werden. Nicht, indem man so viel auf die Schnauze kriegt, dass man dann sich nichts mehr traut oder sowas. Das funktioniert in den allerwenigsten Fällen.
Ja.
Sondern das funktioniert ja über Reflexion und Einsicht. Ja.
Und genau, also ich bin 100% bei dir, beziehungsweise ich glaube sogar, dass über diese Autonomie der Gefühle kommt auch wieder. Ich spreche oft mit Menschen darüber. Ich habe zum Beispiel in der Autonomie meine Gefühle, habe ich wieder Prinzipien für mich gefunden, die ich ausspreche, die Menschen auch komisch finden. Zum Beispiel habe ich ein Prinzip, dass ich sage, hey, hier liegt meine Grenze und die kommuniziere ich gerade klar. Wenn du darüber steigst, bewusst, jetzt nachdem ich dir gesagt habe, kann es sein, dass ich mit körperlicher Gewalt reagiere. A, Aggressivität, weil es das gibt, gehört es zu uns Menschen. Ich komme aus dieser Welt. Ich habe hier einfach meine Grenze gezogen und so ist das. Das geht das Gleiche für, wenn ich jetzt auf der Straße laufe und mir kommt jemand mit einem Hakenkreuz auf den Kopf vorbei und sagt, und alle sollen hier raus, dann würde ich auch sagen, pass auf, hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entschuldigen oder hast die Möglichkeit, 2, 3 Zähne zu verlieren. So, das ist das Kader drumherum oder den Rahmen, was nicht trotzdem heißt, dass in der Tat, wie du gerade beschrieben hast, eine Lösungsansatz grundsätzlich, ich glaube, ich komme so ein bisschen dazu, weil mein Wissen nach, weil ich da einfach gerne, ich schaue solche Sachen gerne nach, waren bisher in den letzten 50 Jahren die einzige erfolgreiche Ansätze, zum Beispiel Rechtsradikalen den Glauben daran verlieren zu lassen, war die Inklusion, sie irgendwo reinzuholen, ein Boxverein und zu sagen, ist mir kackegal, was du da draußen machst, hier verdeckst du alles, was darauf hinweist, dass es das ist und du bist Teil einer großen Truppe Menschen, die aus alle Richtungen kommen, aber du gehörst dazu. Und diese Menschen sind dir nicht so fremd, wie du denkst. Und da kommt übers Boxen zum Beispiel eine Verbindung. Oder es gibt diese erfolgreiche Geschichten mit Nachbarn und die dann irgendwann zum Grillen mal einladen und man sieht, ach ja, die kochen auch mit Wasser und. Ich glaube, unsere Strategien nämlich bisher sind so tun, als gäbe es das nicht oder eine Gegenbewegung starten. Und in Gegen steckt schon dieses, es ist ein Konflikt, was statt dass jeder Mensch erstmal bei sich reinschaut und sagt, boah, irgendwie, wie schräg es auch ist, erkenne ich ein kleines bisschen von mir in diese Person, weil das ist ja das, was mir so abstoßt eigentlich. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das, was einem abstoßt, ist die größte Angst, die man selber auch hat, weil man irgendwas da drin erkennst. Das hast du ja so super gut beschrieben, weil ich auch sehr daran glaube, wir kommen evolutionär noch aus Zeiten, wo in der Tat kleine Stämme, Tribes irgendwo gelebt haben und man einfach nicht wusste, wer da über den Hügel kommt und ob es sicher ist. Wenn das 20.000 Jahre lang im DNA und halt sich weiterführt, ist das nicht einfach mal so weg. Und das zu akzeptieren und in der Tat zu schauen und zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir, noch viel mehr als von dieser Person, ist, glaube ich, am Ende leider eine der wenigen Lösungsansätze, die wir haben. Was nicht heißt, dass als wir hatten ja vor 4, 5 Jahren, wo wir hier in Köln mit 100, 120.000 Mann standen gegen eine rechtsradikale Demo, dass ich das nicht für sinnvoll halte und zu sagen, ey, ja, alle auf der Straße und auch sagen, nicht hier, nicht mit uns, nicht, kein Platz dafür.
Ja.
Nur habe ich da auch mit Freunden darüber gesprochen, dass der Lösung da nicht liegt, weil das Aufeinanderclashen einfach rein theoretisch in der Geschichte immer dazu geführt hat, dass der andere, ne, dass Menschen sich irgendwie trotzdem wieder hochsteigern in ihre Ideologie oder ihre Aggression oder in irgend sowas. Aber ja, Mann, Mann, Mann.
Ich finde es ein unglaublich wichtiges Thema, eins der wichtigsten Themen. Aber es ist gleichzeitig auch ein sehr komplexes Thema. Es ist aber hauptsächlich komplex, weil ganz viele persönliche Erfahrungen, Gefühle, Meinungen und so weiter damit auch zusammenhängen bei jedem von uns und bei jedem Menschen, der zuhört oder die Menschen, die zuhört. Dieses Thema oder die ähnlich gelagerten Themen sind so sehr besetzt mit persönlichen Erfahrungen und persönlichen, ja, Eindrücken und so weiter, dass es erstmal gar nicht so einfach ist, das alles so ein bisschen an die Seite zu legen. Man muss es nicht loswerden, sondern kurz abzulegen oder kurz zu beruhigen und dann irgendwie über einen gemeinsamen Kern sprechen zu können. Und das ist auch wieder das Problem. Ich glaube, über den Kern, wenn alle Menschen die ganzen Sachen, die da irgendwie sie persönlich berühren und so weiter, kurz acknowledgen und dann sagen, ja, okay, gut, über den Kern wären wir uns wahrscheinlich alle einig. Es ist aber nicht so leicht, dahin zu kommen. Also ich habe in meiner Erfahrung erlebt, dass es teilweise wirklich auch in Retreats und so weiter wirklich auch lange Zeit dauert, in der man zusammen ist, in der man lernt, einander zu vertrauen, in der man auch lernt irgendwie, dass man sich öffnen darf, dass man ehrlich sein darf und dass man nicht sofort verstoßen wird und so weiter. Und es muss erstmal eine ganze Menge Arbeit gemacht werden, eine ganze Menge abgebaut werden. Es müssen Ängste konfrontiert, es muss alles Mögliche erstmal konfrontiert werden und du musst erstmal eigentlich schon durch 3, 4 Transformationsprozesse durch sein, bis du irgendwann an diesen Punkt kommst, auch diese ganz tief liegenden Dinge anzuschauen. Es ist möglich, es ist immer das Gleiche unterm Strich, aber es ist was so verbuddelt ist bei uns allen, dass das einfach, das ist einfach Arbeit. Das ist auch nicht in einem Gespräch. Es ist auch nicht in einem Gespräch oder in einem Podcast. Wir können auch nur drumherum tanzen. Ne? Deswegen ist auch so schwierig, finde ich.
Ja.
So, oder deswegen hat man auch so ein Minenfeldgefühl manchmal, wenn man über sowas redet. Ne? Es ist schwierig und man muss da irgendwie anders ran. Dafür muss es irgendwelche Strukturen geben und so weiter. Und da sind wir wieder bei Gesellschaft, bei Schule und so. Ne? Wie schaffen wir vielleicht einfach Strukturen, die uns solche Dinge ermöglichen oder die uns durch solche Prozesse durchführen an bestimmten Stadien, eben als alle zusammen, als ganze Schulklasse oder als ganze Schule oder als ganzer Sportverein oder als, keine Ahnung, was auch immer, man macht Nachbarschaft, whatever, als in irgendeiner Form von kleiner Gruppe irgendwie durch solche Prozesse durchzugehen und dadurch durch das Kleine, dass man das mit 10, 20, 30 Leuten macht, auch was Großes zu erfahren, so, ne? Weil wenn 20 Leute irgendwie dir recht unterschiedlich dir vorkommen, unterm Strich alle irgendwie sehr gleich sind, dann ist die Annahme, dass es bei 300, 3000 oder 3 Milliarden auch relativ ähnlich sein wird.
Ja.
Die kann man dann vielleicht machen. So.
Und ich glaube, da kommt man zu einer super, ein Thema, wofür ich brenne und was ich auch sehr interessant finde. Ich habe gestern noch in der Eifel einen Workshop gegeben, wo ich Menschen hingelegt habe und geatmet und wir haben was gemacht und danach sind die Menschen in draußen in ein Eisbad, in diesem Fall ein Naturpool, der 7 Grad war, zusammengestiegen und haben die Kälte kennengelernt. Und da ist mein absoluter Lieblingssatz, der Natur unterscheidet wiederum nicht. Natur ist nämlich in positiven Sinne, ich liebe das, scheißegal, wer du bist, groß, klein, kulturell, wo du herkommst, was du denkst, wie viel Geld du hast, in diesem Eisbad muss sich jeder den Schulter der andere festhalten, weil es einfach arschkalt ist und man wirklich sich mit den Tools, die ich vorher gegeben habe, versucht zu beruhigen. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor, weil du hast gerade gesagt, bei Retreats, und dann habe ich ganz kurz ein bisschen selbstgefällig gedacht, ja, aber nicht bei meinen Retreats, weil ich nämlich Leute in den ersten 3 Stunden schon direkt aus der Komfortzone schicke und sie, glaube ich, ziemlich erfolgreich mit Hilfe der Natur zeige, hier ist keiner, wir sind hier alle gleich. Für das, was wir die nächsten paar Tage machen, nämlich die Natur wieder kennenlernen, sind wir alle gleich. Und ich hatte mal ein sehr lustiges Gespräch, wo ein Immobilienmakler mir dann irgendwann gesagt hat, über diese Komplexität, der meinte, ey, es ist eigentlich der Wahnsinn, es sind quasi Stein, es sind Mauer mit Fenster drin in eine bestimmte Form und jemand sagt, mein Haus ist schön und deins nicht und wir haben die Welt eigentlich so kompliziert gemacht, weil wir so weit von der Natur weg sind. Früher war eine Hütte einfach, sollte Regen ein wenig raushalten, man sollte ein Feuer machen können zum Kochen, man sollte und mit den Blättern und was man gerade gefunden hat, hat man was gebaut. Und ich glaube, wenn wir im Schulsystem und das, was ich versuche grundsätzlich viel zu machen, zurück zur Natur kehren, gibt es da schon sehr viel Lösungspotenzial, wenn man so möchte. Weil, wie gesagt, für eine Welle sind wir alle egal. Der saugt dich mit runter und sagt, du kannst 2 Meter groß sein. Oder ich hatte gestern in der Kälte einen Riesen, so eine Hühne wirklich, und ein ganz kleines Mädel. Und der Hühner hat gezittert und gemacht und um das Mädel ging es eigentlich bedeutend einfacher. Und ne, darin liegen dann noch kleine Unterschiede, aber die Natur ist für jeder Mensch kalt. In dem Moment, wo wir uns da reinbegeben, glaube ich, wird uns unbewusst sehr klar, boah, wir sitzen hier alle im gleichen Boot eigentlich, wenn es darauf ankommt. Und ich beschreibe davon im Buch auch viel, wie ich glaube, dass wir vor allem über unsere Körper, weil es fängt eigentlich an, diese Workshops, und meine Workshops fangen immer so an, dass ich 30 Mann nebeneinander setze und sage, wir atmen erstmal. Und wenn 30 Menschen im gleichen Rhythmus atmen, passiert auch schon unbewusst was ganz Besonderes, nämlich, dass man merkt, krass, wir sind eine Einheit. Es ist noch mehr zwischen Himmel und Erde, es gibt Energie, das ist null esoterisch, weil es ist auch wissenschaftlich belegt, aber wir sind irgendwie, es verbindet uns mehr, als das uns verteilt oder Trend. Und ich glaube, dass der Natur ein Riesenelement darin ist und sein kann und dass die zum Beispiel auch im System, im Unterrichtssystem und so weiter wieder eine größere Rolle spielen durfte, weil wir nämlich dann einfach auch wieder zu unseren natürlicheren Rollen zurück gezwungen werden im positiven Sinne. Wir hatten das Freigehege, steht auch im Buch, und das wird jetzt wieder, kriegt wieder neues Leben. Das war immer am Sonntags am Baum, eine gratis Session, wo jeder seine Schuhe ausgezogen hat, egal ob Anwalt, ob Arzt, ob Student, ob obdachlos, sage ich mal, ne, weil wir uns in so einen Status irgendwie verlieren. Jeder hat die Schuhe ausgezogen, jeder war im T-Shirt, hat rumgebrüllt, Purzelbäume gemacht, sich gegenseitig getragen und wirklich wieder die Kälte und die Natur und irgendwie alles zusammen gespürt. Und wir haben da auch gemerkt, wie einfach und wie essentiell es ist, Menschen einfach mal wieder barfuß im Rasen stehen zu lassen, mit den Augen zu, in den gleichen Himmel zu schauen und zu sehen, dass wir, ne, dass wir uns alle irgendwie, wir haben alle, die meisten, 5 Zehe, 2 Knie, eine Hüfte, wir haben alle die Augen, die Sachen anschauen können, wir atmen, und das, was uns unterscheidet, ist, glaube ich, in der Tat so kompliziert geworden und steht auch ein bisschen der Sehnsucht im Weg, die wir, glaube ich, doch alle haben, manchmal wieder ein bisschen back to the source, diese Verbindung zu finden.
Ich habe mit einem Biohacker neulich gesprochen, der mir gesagt hat, dass eine der absolut grundlegenden Säulen für auf eine ganz einfache Art und Weise mehr Gleichgewicht zu erlangen, ist tatsächlich irgendwie barfuß auf dem Gras zu stehen.
Ja,
ist ein Riesen-Biohack. Und der hat mir das komplett auseinandergenommen mit Magnetfeldern und so weiter und hat mir irgendwie eine 61-seitige wissenschaftliche Arbeit darüber dann vorgelegt quasi.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich fand es so interessant, weil es eigentlich etwas ja ist, was, habe ich mit ihm auch drüber gesprochen, was für mich, ohne das zu wissen, es ist eine meiner Sehnsüchte im Leben. Und ich sage genau diesen Satz immer wieder. Ich sage, Alter, ich will einfach barfuß mich irgendwo auf den Rasen stellen. Also es ist wirklich so ein inneres Bild, was ich habe, seit Jahren schon. Und das steht für mich immer dafür, dass mir dass mir die Geschwindigkeit im Leben, die Aufgaben, die Zerstreuung, die mentale Load, Verantwortung zu parzelliert ist, zu viel aufgeteilt und so weiter. Und dass man gar nicht mehr, dass es so ein Flirren im Kopf ist, dass ich mir denke, weißt du, alles, was ich eigentlich will, meine scheiß Schuhe ausziehen und mich in den Rasen stellen. Und es ist auch so, ich war neulich zum Beispiel bei einem Songwriting in Hamburg und habe mit anderen Künstlern, in diesem Fall waren es Künstler, einen Song geschrieben. Und einer von den Boys hat halt, wir haben das bei dem zu Hause gemacht, ne, und er hat da so eine kleine Doppelhaushälfte, so in Anführungsstrichen ganz spießig, was ja nicht schlimm ist. Er hat einen kleinen Garten gehabt, ne? Und ich bin da angekommen und ich habe mich da wohl gefühlt und willkommen gefühlt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist die Schuhe ausziehen und einfach über den Rasen laufen. Und das habe ich dann auch gesagt. Ich habe gesagt, ey, allein dafür hat sich das jetzt hier gelohnt, dass ich hierher gekommen bin. Weil ich laufe jetzt mal 3 Minuten bei dir über den Rasen und habe dann auch auf der Terrasse gesessen, an der Grenze wo er gepflastert hatte, zum Rasen. Und habe dann da barfuß gesessen, habe immer wieder einfach meine Füße da auch irgendwie auf den Boden gestellt. Und es verändert etwas. Es verändert eine geistige und körperliche Verfassung. Es ist einfach so. Ja. Ne? Und das ist so was, was bei mir, ich habe das gar nicht nirgendwo gelesen, sondern es ist wie ein Urbedürfnis. Ja. Und von dem sind wir ja als Städter immens abgeschnitten.
Ja.
Und wenn wir uns allein von so einer kleinen Sache wie mal barfuß durchs Gras laufen oder durch den Sand meinetwegen oder whatever it is, auch über Steine meinetwegen, ne? Ja. Wenn wir uns allein davon schon abschneiden, ne? Und das ist so eine Kleinigkeit und es klingt so banal. Mein lieber Scholli, wie krass verkompliziert haben wir uns dann auch noch die ganzen anderen Aspekte unseres Lebens?
Ja, absolut. Alles, was wir müssen, ja, oder ne, oder was nicht geht, oder Joe Rogan hatte mal, den habe ich letztens noch mal gesehen, mit der Tochter von Jordan Peterson, Michaela Peterson, so ein kurzes Gespräch. Ich habe so einen Ausschnitt nur gesehen und sie hat gesagt, mein Vater war, der war einfach zu schwach, um irgendwas zu machen. Und dann hat Joe Rogan, ich liebe ihn, weil er so, der Mann, either you love him or you hate him, der ist es einfach straight on. Und er hat dann gesagt, ist er aufgestanden, um zur Toilette zu gehen? Dann hat sie gesagt, ja. Dann hat er gesagt, ist er aufgestanden, um sich Essen oder Trinken zu holen? Dann hat sie gesagt, ja. Dann hat er gesagt, dann hätte er sich auch aufstehen können und einfach mal eine Kniebeuge machen können. Das ist alles, wir haben so eine, und es ging eigentlich auch über das kompliziert, wie kompliziert wir eigentlich Sachen machen können und wie viel Glaubenssätze wir glauben, die einfach nicht stimmen, die in der Tat, ich spreche oft mit Menschen über das Barfußlaufen, ist sehr lustig, weil ich in Köln tatsächlich jeden Morgen hier durch den Grüngürtel, ich hole mir ein Käffchen und dann laufe ich mit meinem Kaffee barfuß durch den Grüngürtel. Winter, Sommer, alles egal. Kommt man, die schönsten Gespräche begegnet man, weil, naja, manche finden es verrückt, viele fragen, was machst du denn und warum, und jeder Zehnte macht mal mit. Da zum Beispiel begegne ich sehr oft, dass Menschen sagen, ja krass, ja eigentlich kann ich, es gibt hier Parks und ich kann die Schuhe hier ausziehen und stimmt, das ist, und ich gebe viel Workshops für Firmen, wo ich sage, hey, wenn ihr ansatzweise einen Innenhof habt, es können auch Steine sein, aber einfach mal das Gefühl, die Schuhe auszuziehen und einfach die Zehe ein bisschen spielen zu lassen und in die Sonne zu halten, glaub mir, Es sind die Mini-Mini-Mini-Hacks, die einfach Sinn machen. Genauso wie morgens aufzustehen und dir 5 Minuten Zeit zu nehmen, eben kurz jedes Gelenk einmal zu drehen und tief einzuatmen. Und ich bin immer wieder erstaunt in der Tat über die Augenklappen gefühlt, die dann runterfallen bei Menschen, die, weil wir es nicht gelernt bekommen. Wir stehen auf, gehen zur Toilette, machen die Kaffeemaschine an und sind eigentlich dann schon im Hamsterrad wieder so am Rennen und wundern uns dann auch, dass wir am Ende des Tages ausbrennen, während wir den ganzen Tag eigentlich so tun, als ginge es uns gut und kein Mensch um uns rum auch einfach mal sagt, jo, mir geht's nicht so gut und das ist in Ordnung und ich fühle dies und das. Jetzt kommt so der Gesamtpuzzle zusammen. Ne? Beim kalten Wasser finde ich das Wahnsinn, weil ich das Gefühl habe, dass es das gleiche Urbedürfnis, Menschen schreien da im kalten Wasser oder danach, weil es so eine Brechstange zum Fühlen ist. Du kannst da nicht mehr Fühlen ignorieren, weil es eisarschkalt ist. Wie gut es aber tut, wie die Menschen danach, ich habe immer so ein super schönes Bild, wir treffen uns vorher meist kurz in der Küche, da ist es mucksmäusenstill und nach dem Eisbad, auch mit 5 Mann, ist es wie 300 Mann, die irgendwo in der Halle stehen, weil alle einfach am Teilen sind und am wow, weil dieses, es, ne, was gefühlt Uraltes wieder im Fließen gekommen ist. Und ich glaube, dass in der Tat so simpel, wie es ist mit einfach mal barfuß über den Rasen, das verändert, es kann dein Leben verändern. Das ist Wahnsinn. Aber
ich würde da gerne an einer Stelle einhaken, die ich total spannend finde. Kontrovers und spannend. Und wenn ich dich jetzt schon hier sitzen habe, darüber will ich mit dir reden. Und zwar hast du gerade von der einen Kniebeuge gesprochen.
Ja.
Ne? Ja. Wenn man auf Toilette gehen kann, kann man auch einen Kniebeuge machen. So. Also ich bin aus dem Joe Rogan Ding so ein bisschen raus, weil das hat mich in den letzten Jahren, haben sich für mich manche Themen da einfach immer wieder, und es werden immer wieder die gleichen Narrative reproduziert, die irgendwie erwiesenermaßen auch nicht ganz richtig sind. Also es nervt mich einfach. Ich find's weiterhin nicht irgendwie bedrohlich für die Menschheit oder irgendwie so aus der Richtung, aber meistens nervt es mich einfach. Aber trotzdem, na klar, gibt's da auch ganz viele super, super interessante Gespräche und so. Und ich kenne tatsächlich auch diesen einen Ausschnitt so. Ist mir auch schon mal begegnet, fand ich auch sehr interessant. Und hier wäre meine Frage. Ich höre von Menschen, die in einer schweren, akuten Depression sind.
Ja.
Dass genau so einen Satz wie, mach doch halt einfach mal eine Kniebeuge, das Schlimmste ist, was du denen sagen kannst. Mhm. Weil die halt sagen irgendwie, ey, das Problem ist ja nicht, dass ich körperlich nicht dazu in der Lage wäre, vielleicht eventuell von außen betrachtet, sondern das Problem ist ja, dass meine Krankheit mir quasi eigentlich sagt, wie auch immer man das differenzieren möchte, dass ich eben noch nicht mal in der Lage dazu bin, eine Kniebeuge zu machen. Und dass ich zum Beispiel, wenn ich mir abends überlege, soll ich jetzt Italienisch oder Thailändisch Essen bestellen, weil ich mir noch nicht mal eine Pizza in den Ofen schieben kann, dass das alleine die Entscheidung, ob ich Italienisch oder Thailändisch bestellen soll, mich in so einen Ausnahmezustand bringen kann, weil ich eben in beidem irgendwie keinen Sinn sehe und beides ist anstrengend und beides ist schlecht und ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und es türmt sich dann halt auf, ne? Und dieser Zustand wird mir immer wieder sehr, sehr, sehr deutlich beschrieben und dann eben halt zu sagen, na ja, dann mach halt eine Kniebeuge, das könnte auf der anderen Seite betrachtet ja auch so einen krassen Zynismus irgendwie haben oder eben, dass Menschen sagen, ja genau das ist eben ein Missverständnis meiner Depression oder meiner Krankheit. So, jetzt habe ich dich hier sitzen, als ja. Mensch, der auch damit lebt, der genau sowas sagt, der genau solche Zustände kennt. Und deswegen würde mich halt genau das halt interessieren. So, wie siehst du das? Oder wie ist da deine Erfahrung? Oder wie differenziert man das? Und Punkt, Fragezeichen. Ja, also ja, wie, ja. Ne, also was machst du aus dieser Beschreibung? Wie ist da deine Erfahrung? Wie siehst du das?
Also ganz, ganz vorausgesetzt, extrem, ist extrem schwer, weil in der Tat oder ne, ein komplexes Thema und viele verschiedene Meinungen und Gefühle. Ich würde sagen, dass nachdem ich über 6000 Stunden an Coaching und selbst Coaching und Heilung und alles Mögliche gemacht habe, dass das, was ich packe es mal in einen Satz, den ich gerne oft sage zu Menschen zusammen und dann können wir darüber einfach Gedanken austauschen. Ich frage oft, was möchtest du am liebsten? Und das ist der erste Satz und meine Frage ist dann, möchtest du aus dieser Depression raus oder nicht, dann sagt eigentlich fast jeder, ja, natürlich, dann sage ich, okay, dann akzeptiere doch erstmal völlig, dass sie da ist. 100%, 360 Grad, setz dich da mitten rein und mach eine Kniebeuge. Und jetzt kommen wir zum Thema.
Feier, finde ich, also ich Feiere es, ja.
Ja, weil, ne? Und jetzt kommt das, was wir nicht erkennen. Und das, ich meine, ne, Joe Rogan ist noch was ganz anderes. Aber ich spreche mal einfach so. Die Kniebeuge ist Liebe. Weil die nämlich, eine Kniebeuge macht nichts kaputt. Italienisch oder thailändisch, scheißegal. Schuhe an oder nicht, scheißegal. Zieh dir Adiletten an. Ich trage ja seit jetzt 3 Monate wieder durchgehend Adiletten, weil ich mir nicht, ich krieg die Schuhe nicht zusammengebunden, nicht an und so weiter. Und das ist auch total unwichtig. Was aber wichtig ist, ist, dass es zum Beispiel 100%, 300, ne, bewiesen von auch nicht irgendwie zwiespaltige, sondern ganz normale governmental researches, Bewegung hilft bei psychischer Gesundheit.
Yes, so. Absolut.
Und absolut. Diese eine Kniebeuge ist kein Pressure. Die ist wegen mir, glaube ich, die richtige Balance zwischen ein kleines bisschen deine Resilienz wieder anfangen anzuzapfen und zu sagen, ich kann eine Kniebeuge. Ich
muss, du hast auf den Punkt gebracht, du hast gesagt, die Kniebeuge ist Liebe. Der genau. Satz ist so geil, Mann.
Ja.
Der Satz ist Hammer.
Ja, und die ist, glaube ich, er stammt ein bisschen daher. Für mich war das ein absoluter Eye-Opener. Ich bin nach 3 Jahre Gesprächstherapie und Antidepressiva und so weiter, bin ich nach Polen geflogen zu Kasper von der Möhlen und Wim Hof. Mhm. Und wir standen am ersten Tag.
Schreibst du auch in dem Buch?
Genau, bei -7 oder -12 standen wir da draußen bei einem halb zugefrorenen Fluss, der in so einen kleinen Pool gemundet ist. Und da hat Kasper gesagt, spring mal rein. Und ich stand neben Kasper und hatte genau dieses gleiche Gefühl. Deswegen finde ich auch, dass ich das sagen darf, oder weitergeben darf. Ich hatte genau dieses gleiche Gefühl, so ey, aber Kasper, es fällt mir doch schon alles so schwer und jetzt muss ich auch noch hier rein. Und Kasper hat mir da gesagt, was wäre, wenn du es einfach probierst? Du kannst jeden Moment wieder raus. Und das war für mich genau so ein Eye-Opener, wo er meinte, das Einzige, was da unten passieren wird, ist, dass du was spürst. Und das in der Kniebeuge liegt, glaube ich, genau das kleine Element auch. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du danach, die Millisekunde danach, was spürst. Vielleicht Müdigkeit, vielleicht ein wenig Freude, vielleicht sogar ein bisschen Stolz. Aber du spürst irgendwas, weil du irgendwas in Bewegung gesetzt hast. Mann. Ne? Und ich sage, ich bin der Letzte, der sagt, stell dich nicht so an oder wir haben das alle mal oder ne, das sind Sätze, die, oder zum Beispiel, ich finde eigentlich viel schlimmer als, finde ich mittlerweile, als der Satz, hey, ne, akzeptier es völlig und mach eine Kniebeuge, finde ich, diese mitleidige und noch kränker machende Sätze, die eigentlich viel häufiger kommen mit, oh ja, nee, und dann, und naja, dann ruh dich mal aus. Und weil eigentlich ist das im tiefen Essenz, meiner Meinung nach, meiner Überzeugung nach, gar nicht oder noch viel mehr nicht das, was jemand hören möchte, der mit einer Depression kämpft und dann schon irgendwann die Eier hat, das auszusprechen und zu sagen, mir geht's nicht gut. Der will eigentlich von der Person gegenüber hören, so wie ich, das beschreibe ich in meinem Buch, auf der Treppe. Am liebsten will man, glaube ich, eigentlich hören, dass jemand sagt, ah, ja, interessant, cool, ja, und jetzt, so. Auch kein Tipp, sondern völlige Akzeptanz, zu sagen, hey, ist ein Punkt in dein Leben, der im besten Fall im Nachhinein irgendwann wertvoll ist, wenn wir den jetzt nicht, ne, dich nicht 300 Stunden in einen kalten Raum setzen und besprechen, was alles schiefgegangen ist im Leben, sondern einfach sagen, hey, meine Essenz im Denken jetzt ist immer mehr, und nehme gleich noch ein Video auf für Instagram. Rückenschmerzen sehen wir wie eine logische Konsequenz. Zu viel Sitzen, zu einseitige Bewegung, eine Erkältung sehen wir auch so. Du warst im trockenen Raum, im Winter mit vielen Menschen oder mit nasser Haare draußen oder was übrigens wiederum biologisch Quatsch ist, aber
ja.
Psychische Krankheiten sehen wir als einzige Beschwerde dieser Welt, und ich nenne sie mal eben Lapidar-Beschwerde, nicht als logische Konsequenz von alles, was davor passiert ist, sondern als eine Ursache von unser Leiden. Und das ist sie nicht, weil sie genau so eine logische Folge ist im ganzen Universum von, was da vorher passiert ist. Und sie hat mit deinem Lebensstil und wie du gewählt hast zu denken und zu sein, einfach zu tun. Wir müssen wieder diese Verantwortung ein wenig zurück erobern. Da kommen wir auch wieder zu dieser Autonomie. Weil sonst kommen wir aus diesem Loop nicht raus. Und das ist eine reine hypothetische, aber Bestätigung von den letzten so vielen Jahren mit so unglaublich viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die einzige, glaube ich, die immer wieder reingefallen sind, sind die, die auch, die keinen Moment versucht haben, die Autonomie über ihre Depression oder Angstzustände oder zu finden, sondern immer gesagt haben, nee, ach, das ist viel zu schwer, die Ärzte müssen mir sagen, was oder ich. Und meine einzige bisher erfolgreiche Veränderungen für mich selbst und mit Menschen, die ich helfe, waren der Moment, wo sie gesagt haben, krass, boah, stimmt. Es ist total logisch, dass das passiert ist und dass ich das spüre. Mm. Und auch deswegen gehört es zu mir, völlige Akzeptanz. Und auch damit, mit diesem Wissen, kann ich jetzt, glaube ich, über die nächsten Jahre, wir kommen zurück zu den Wellen. Die Wellen sind da. Ich glaube aber, dass meine Wellen trotzdem eine Linie nach oben haben. Mhm. Weil die Tiefphasen immer wertvoller werden und dadurch nicht mehr so schmerzhaft, sondern immer mehr zeigen, so krass, da habe ich noch was zu arbeiten und oh, das habe ich, stimmt, habe ich 3 Wochen ignoriert, puh, der schlägt jetzt zurück, stimmt. Mhm. Ne?
Du hast gerade auch wieder einen Satz gesagt, der ist krass. Du hast nicht gesagt, ja, das geht nach oben, weil die Tiefphasen weniger werden. Du hast gesagt, es geht nach oben, weil die Tiefphasen wertvoller werden.
Ja.
Das ist eine harte Ansage. Das ist geil. Das ist ein krasser Satz.
Ja, ich spüre es aber auch echt so. Und das kommt dann, daraus kommen wieder so ein bisschen die Instagram-Dinge, so ja, du hast es gar nicht schwer, das ist dein nächster Level Up und das Leben gibt dir mehr, weil du mehr tragen kannst. Und manchmal denke ich da auch, ja, komm, das ist, naja, lass mich doch in Ruhe.
Das ist aber, glaube ich, was anderes. Also das ist, ja, also ja, vielleicht stimmt auch, bla 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 bla. Aber das ist was anderes als einfach, weil das ist schon wieder zu sagen so, ja, weil dann wird's auch nachher besser.
Genau.
Aber du hast nicht gesagt, ja, weil ich in den tiefen Phasen jetzt immer bla, sondern du hast gesagt, vollkommen ohne auf dann wird, danach passiert das und dann passiert das. Du hast einfach gesagt, die tiefe Phase ist wertvoll.
Ja.
Punkt.
Ja.
So.
Ja.
Und ob ich danach jetzt irgendwie einen Marathon laufe oder 8 Berge versetze, I don't know.
Nee. Ja? Nee.
Aber in dem Moment, in dem ich da bin, ist es, ich habe eine andere Erfahrung so, ja, in so einer Phase. Ich habe nicht mehr die Erfahrung von, oder ich habe weniger vielleicht die Erfahrung von, das ist das, was ich darin höre, sag mir, wenn ich falsch liege. Ich habe weniger die Erfahrung von, das ist absolut schlecht, das ist absolut scheiße, das ist absolut schlimm, ich will da raus und nichts geht. Und ich habe mehr die Erfahrung, das ist absolut schlimm, das ist absolut scheiße, das ist absolut scheiße, ich will hier raus, aber es geht was. Da bewegt sich was. Mhm. Ich fühle was, ich habe eine Erfahrung, ich habe eine Experience. Ich kann die benennen, ich kann die sehen, ich kann die fühlen, ich kann die gestalten. Da steckt für mich Information drin.
Ja, es ist vielleicht sogar die, und ich stelle mir das immer wie so ein dunkles Zimmer vor. Es ist sogar so, dass ich mich eigentlich frage, möchte ich hier raus? Und wenn ja, warum kann ich hier denn gerade nicht raus? Was habe ich in diesem Zimmer noch nicht angefasst, gesehen, gehabt, wodurch diese Tür noch zu ist? Ich glaube nämlich, es wäre wahrscheinlich, Stand jetzt, wie ich denke, Unsinn zu sagen, ich will nicht auch aus so einer Tiefphase eigentlich inhärent so ein bisschen raus. Weil ich glaube schon.
Natürlich, na klar.
Dass man das will. Aber.
Natürlich.
Andererseits habe ich schon, wie gesagt, ich suche ja auch nicht, ich suche im Leben nicht nach Glück. Ich suche im Leben nach Wert und nach Sinn und nach Sinnstiftung. Und dafür muss ich diese Tiefphasen oder nenne es dieses schwarze Zimmer oder muss ich mitnehmen. Und ich muss vor allem in dem Moment da dann auch schauen oder sagen, yo, ja, stimmt, jetzt sitze ich hier. Okay, wo schaue ich hin? Was ist passiert, was ist? Und natürlich ist das in der Essenz ein bisschen ein Lösungsansatz in der Tat, um zu sagen, okay, dann beschäftige ich mich damit, weil ich weiß, dass dann nämlich, ne, ich weiß, dass die Welle auch wieder nach oben geht. Aber nicht unbedingt, wenn ich das mache, dann, glaube ich. Das habe ich ein bisschen losgelassen, weil es ist eh in Wellenform. Aber
so, wie es auch beim Glück so ist. Auch bei Glückszuständen ist es auch umgekehrt.
Ja.
Also wer im Glückszustand geht, die Welle auch wieder in eine andere Richtung. So. Das ist
absolut.
Will man ja
ewiges Glück wäre doch das Schlimmste, was es eigentlich gibt auch.
Absolute. Aber. Also das Ding ist, ich finde, also ich bin ja ein Buddhist und im tibetischen Buddhismus gibt es da ein ganz schönes Bild dafür. Das ist so, da geht es so darum, ja, das ist so die die, wie nennt man das, die The Realm, was heißt ein Realm?
Ja, boah. Schönes Wort, hm? Realm.
The Realm of the Gods, so ja. die Ebene vielleicht irgendwie der Götter, ja. der Göttinnen. Und da hat man dann so als Göttin, als Gott subjektiv das Gefühl, man lebt halt unendlich lang und man ist fast allmächtig und so weiter. Alles ist irgendwie ganz wundervoll, aber man ist nicht 100% unsterblich, man ist nicht 100% irgendwie da. Das heißt, man ist in diesem Bliss und so weiter halt gefühlt Ewigkeiten drin, aber irgendwann hört es auf.
Ja.
Und wenn das dann aufhört, dann ist halt, dann stürzt du halt in die Hölle, weil du auf einmal irgendwie, also weil du gedacht hast, das bin ich und es geht ewig so weiter und so weiter und auf einmal passiert es. Deswegen sagt man im tibetischen Buddhismus zum Beispiel auch, dass also die Realm der Menschen ist viel schöner und viel besser, weil wir eben nicht gottgleich sind. Ne? Es geht uns viel besser dadurch, weil bei uns sind die Wellenbewegungen anders und wir kommen gar nicht in so, aber wir haben natürlich Phasen, in denen wir auch in solchen Zuständen sind, ne? Ganz viel Erfolg, ganz viel bla und so weiter und so fort. Aber ja, Alter, ja. Frag mal jeden Menschen auf der Welt, der Erfolg, ja. Geld, Ruhm und so weiter bekommen hat, wie es dem denn so geht. So, ja, ja. Damit. So, ne? Also ich meine, das ist auch so.
Case Study Nummer eins. Das ist,
es nicht ist halt auch, nee, das ist nicht glücklich mal. Das heißt ja. Nicht, hab nicht viel Geld und hab nicht viel Erfolg und Ruhm. Ist doch geil, mach.
Ja, ne? Go for it.
Aber,
ja.
aber don't do it to feel happy, because it's not gonna happen. Ja. So, ne? Ja. Hey, ich würde gerne, vielleicht auch kein ganz schlechter Zeitpunkt, denn, okay, dein Buch, Hacking My Depression.
Yes. Ne?
Und es ist deine persönliche Geschichte, aber mit der persönlichen Geschichte ist natürlich auch eben genau das verwoben. Dieses, okay, was sind die Dinge, die du getan hast, die du machst, die du jetzt auch weitergibst. Mhm. Was sind diese Hacks? Als erstes denkt man ja wieder auch so, ja, kann ich eine Depression überhaupt hacken? Das klingt vielleicht schon wieder so ein bisschen, sag ich jetzt mal, kapitalistisch, streng dich an. Und
kauf mein Buch, dann kannst du es hacken.
Ja. Ja, genau. Hey, aber es steckt ja durchaus was drin. Und wir haben uns dem ja jetzt auch schon genähert. Ich glaube, über den Punkt ja. sind wir schon fast hinaus, weil ich glaube, wenn die Leute zugehört haben, dann verstehen sie, glaube ich, auch, was du damit meinst. Ne? Da meinst du halt nicht, ja, mach halt eine Kniebeuge, dann geht's dir besser. Darum geht's ja eben nicht, nee. Sondern was bedeutet das und so weiter. Ne? Und du hast jetzt schon zum Beispiel sehr viel gesprochen halt über Kälte, über Natur und auch über deinen Moment, wo du da standest, ne? Und vor dem Fluss und dir jemand gesagt hat, hey, probier's halt einfach, ne? Setz einen Fuß rein und schau, was kommt.
Ja.
Was sind die Sachen, die du beschreibst, die dir sehr geholfen haben, die du praktizierst, die du weitergibst? So, was sind die Sachen, wenn jemand jetzt sagen würde, okay, ich habe sowas oder ich glaube, ich könnte vielleicht in so einen Zustand hineinkommen oder ich bin mir nicht sicher, ich bin zwar nicht diagnostiziert, aber ich kenne milde Zustände davon in meinem Leben. So, was sind die Sachen, wo du sagst, hey, das und das und das und das sind eben diese Hacks und wie wende ich die an, wie arbeite ich mit denen?
Darf ich das nach dem Pieseln beantworten?
Du darfst auch, wenn du willst, du darfst alles machen, was du willst.
Warte, ich piesele eben schnell. Ich hätte das vorher machen sollen.
Ach, alles entspannt, ey. Wir können ja schneiden.
Ja, das stimmt. Warte, ich piesele und dann, ja, bin gleich da.
Go for it.
Uiuiui.
All good, mein Lieber.
Drei so weg, Gläser Tee, wecke.
Ja, da geht was.
Tankt und dann, gut. Genau, dann läuft das auch mal durch.
Ja, ja, klar.
Hacking my depression. Ich glaube, das ist der größte Hack. Meine Wahrnehmung zur mentale Gesundheit zu Depressionen, zu Angstzustände, zu psychische Krankheiten war. Da, ich glaube, das Hacking kommt ein bisschen daher. Du hast es gerade eigentlich auch gerade sehr cool schon erwähnt, aus der Biohacking-Szene, die sich ja auch damit, was ist das Wort? Die Biohacking-Szene sagt eigentlich auch, hey, nimm die Verantwortung wieder selber für deine Gesundheit und erforsche und werde der Wissenschaftler für dich. Und ich glaube, dass das Wort Hacking My Depression fand ich in dem Sinne einfach sehr cool und passend, weil ich angefangen habe zu sagen, ich bin kein Opfer, ich bin nicht krank, ich bin nicht, sondern ich muss was rausfinden, ich muss mich selber komplett kennenlernen und wissenschaftlich ausprobieren und hacken und tun. Und es sind viele Sachen gar nicht im Buch. Ich habe ganz verrückte Sachen gemacht, wir auch. Ich habe viel auch mit enge Freunde gemacht, um einfach auszuprobieren, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich selber besser kennenlerne und wie kann ich dann ultimativ auch dafür sorgen, dass ich mich einfach ein wenig besser fühle, aber nicht besser, als in ich will diese Gefühle nicht haben, weil besser war dann am Ende die Tiefen mitzunehmen. Und ich glaube, dass der größte ganz greifbare Hack war dann am Ende schon Atmung. Wenn man mal so ein paar To-Go-Sachen, Atmung ist wahnsinnig. Deswegen bin ich auch gerade wieder, ich bin relativ sehr fokussiert auf Workshops und Kursen, die ich gebe, weil wir atmen bis zu 22.000 Mal am Tag. Und das beeinflusst unser ganzes System, sowohl hormonal als das Nervensystem, als die Versorgung von Muskeln und Gehirn mit Sauerstoff. Und es ist so allumfassend, dass ich bin davon extrem begeistert und werde immer noch begeisterter. Und das hat für mich extrem viel verändert, weil ich nämlich über in erster Instanz ganz simpel die Wim Hof-Atmung, das Hyperventilieren, auch so eine überwältigende Welle von Spüren und Sachen erlebt habe, dass ich sie, obwohl ich sie wissenschaftlich mittlerweile auch teilweise sogar kritisch sehe, noch sehr oft benutze, weil das Hyperventilieren einfach eine Brechstange ist für Menschen, mal raus aus dem Hamsterrad zu kommen und wirklich mal Gefühle zu spüren. Und dann ist, glaube ich, der zweite Hack danach, war dieser Weg zurück zu Natur. Kälte, Hitze, Bewegung. Es gibt Sachen, wofür wir gemacht sind. Raufen, barfuß über den Rasen laufen, im kalten Wasser springen, mal in der Sonne rausgehen mit zwei Kettlebells und ein Workout machen, sich komplett verbrennen und dann statt zu sagen, oh, alles schlimm, zu sagen, ah, interessant, das stimmt, das passiert, wenn das, ich habe mich einfach wieder mit der Natur auseinandergesetzt und gemerkt, wenn ich, dadurch kam ganz viel, diese der Wissenschaft mittlerweile für mich auch, dass wenn ich der ganze Tag drin bin, ich einfach nicht das Sonnenlicht bekomme, was ich brauche als Mensch. Wir sind eine Art Pflanzen, ganz simpel. Wasser, Sonnenlicht ist schon mal ein essentieller. Und so kam das Hacking wurde so ein bisschen zu zum Menü für mich, was ich in Routinen zusammengebastelt habe. Ich trinke morgens zwei große Gläser Wasser mit Salz und Limette. Versuche meinen Kaffee so weit wie möglich nach vorne zu schieben, weil ich liebe Kaffee. Bin absoluter Kaffee-Fan, aber weiß mittlerweile auch, was es mit dem Nervensystem und Hormone tut und habe intermittierendes Fasten dann angefangen und ich bin immer noch auf dem Weg. Ich habe jetzt was total Spannendes. In ein paar Wochen werde ich 3 oder 4 Tage in komplette Dunkelheit verbringen.
Ah, schön. Ja, Dark Retreat.
Genau, weil mir das auch jetzt wieder so oft vorbeikam. Und ich habe zusammen mit Ben Grümer, ein Freund von mir, oft verrückte Sachen gemacht, wie auch zum Beispiel so Extrem-Marathon-Sachen laufen. Und das ist vielleicht noch interessant. Ich habe nämlich gar nicht so viel Hacks und Sachen und Takeaways, aber du hast gerade, kam es auch noch zu Marathon. Was für mich ein unglaublich großer Hack gewesen ist, vielleicht der größte Hack, war dieser Satz von Kasper, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was spürst. Das hat für mich mein Leben gehackt. Ich bin vor 2 Jahren schon fast wieder, bin ich einen 100 Kilometer Ultramarathon gelaufen. Hab 80 Kilometer geschafft und musste dann aufhören. Alle, die ich kenne, haben vorher gesagt, ey, warum? Und du bist ein Kämpfer, kein Läufer, du hast es überhaupt nicht trainiert und da. Alle sind davon ausgegangen, dass ich unbedingt die 100 Kilometer schaffen wollte. Was ich aber wollte, war einfach mal um 3:30 morgens aufzustehen, mich so ein kleiner Runnerbag mit 2 Liter Wasser drin anzuziehen, meine Schuhe und loszulaufen und zu gucken, was passiert denn
Was
eigentlich,
passiert?
wenn ein Mensch so weit läuft, weil das kann nur spüren werden. Und es war spüren, es war euphorisch, es war absolut beschissen. Ich habe mich eingepinkelt, es war alles Mögliche. Und als ich aufgehört habe, saß ich zu Hause und habe sogar noch gemerkt, dass der 7% alte Maten, der noch in mir steckt, gesagt hat, du hast die 100 nicht geschafft. An den habe ich direkt eine Backpfeife gegeben, weil 93% von mir gesagt hat, ey, das ist doch einfach ultra geil, mal zu probieren, was passiert, wenn ich das mache. Und wir haben, glaube ich, so viel Angst entwickelt und das merke ich auch immer noch in der Reaktion auf Videos, die ich mal ein bisschen härter gestalte, wo ich sage, du bist nicht depressiv, sondern nur ein bisschen durchbreche. Wir haben so viel Angst für uns selbst entwickelt, was wir eigentlich jetzt schon besprochen haben, weil wir die auch so wenig anschauen, dass der größte Hack war für mich, einfach mal wieder zu machen und einfach mal wieder zu spüren und zu sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich was spüre. Wenn ich 3 Tage faste, dann spüre ich irgendwas. Und vielleicht spüre ich irgendwann das Bedürfnis, was ich nicht mehr meistern kann, das sagt, esst was, und dann esse ich was. Und dann habe ich gespürt und habe ich das. Und so versuche ich immer mehr mit alles, was ich mache, irgendwie zu leben. Das Buch ist auch so entstanden. Ich habe gesagt, wie wäre es, wenn ich einfach mal ein Buch schreibe? Ich habe doch keine Ahnung, ob ich das kann. Weil das haben wir auch alle gesagt, ja, nee, ein Buch schreiben muss man schon können. Finde ich immer so lustig, weil
Ja,
du musst nur schreiben.
vor allem wenn man es noch nie gemacht hat, wie soll man es dann können?
Ja,
Also,
genau.
das musst du erst mal machen,
Ja,
musst einfach machen.
ist mal ein Kurs, ein YouTube-Kurs belegen. Genau.
Also ja, mach ruhig, ne? Wenn Leute Bock, ja, natürlich, wenn Leute Bock haben, natürlich. Aber die Leute, man kann halt auch dann 400 YouTube-Kurse machen, aber irgendwann musst du halt ein Buch schreiben. Und wenn du zum ersten Mal ein Buch schreibst, schreibst du halt zum ersten Mal ein Buch. Egal was, egal wer du bist, so, ne? Wenn du, ja, Punkt.
Und dann kommen wir zu, ne, das ist halt, genau, du musst es einfach machen. Und ich glaube, darin gibt es noch nicht mal, ich sehe nämlich manchmal so Videos, wo Menschen sagen, ja, du kannst nur scheitern und aus Scheitern lernst du. Und das finde ich dann wiederum, ich denke, Scheitern ist, wenn meine Tochter eine Tanzaufführung hat und ich komme nicht, das finde ich Scheitern, weil das ist was, die wird, weißt du, das sind, aber in dem, was du selber machst und ob du es fertig machst oder nicht, darin liegt ja auch noch nicht mal Scheitern. Es liegt nur eine Zeit, die du mit einer Erfahrung verbracht hast, die dir irgendwas im Leben mitgibt und woraus du wieder neue Informationen nimmst und weiterlebst. Und ich glaube, dass der größte Hack, vor allem für meine Depression, war zu sagen, ich bin verantwortlich für mich und für das Spüren, was ich tu und soll und ich sollte täglich versuchen, meine Schlappen anzuziehen und irgendwie loszuziehen, um wieder was spüren zu können, woraus ich dann wieder wachsen kann. Und das passt auch eigentlich sehr gut, weil diese Depression schon, wenn ich sie beschreiben müsste, eine Zustand des Nichtsspürens ist. Eigentlich überwältigt, so überwältigt zu sein von allem Spüren, dass man gar nichts mehr spürt. Und ich glaube, dass darin auch der Lösung liegt. Ganz vorsichtig, wie gesagt, völlig zu akzeptieren und eine Kniebeuge zu machen, weil du spürst dabei irgendwas. Und mach dann am nächsten Tag was anderes, aber versuch doch vielleicht einfach erstmal wieder diese Verbindung zum Spüren herzustellen. Und genau, wenn es einen Hack gibt, dann glaube ich das.
Vielen herzlichen Dank, mein Lieber.
Ich habe zu Dank.
Hast du gar nicht.
Ja,
Es war mir
doch,
eine große
für die
Freude.
Zeit und
Schön, mit dir zu sprechen, schön von dir zu hören, schön dich zu sehen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, letztes Mal, als wir bei dir im Podcast gesprochen haben, haben wir am Ende gesagt, wir verabreden uns aufs Eisbad.
ja.
Das steht noch aus. Und
Sehr gut.
Das machen wir.
Ja.
So, ich bin am Start. Ich habe Bock drauf. Let's do it.
Let's go. Ja, jederzeit. Die Gefriertruhe / Eisbad ist immer da. Er ist meistens auch sauber. Genau.
Ja.
Let's go. Let's do it. Ich hätte sehr viel Lust. Let's do it.
Ja. Schön.
Ja, machen wir.
Als allerletztes natürlich verlinken wir auch noch in den Shownotes gerne all die Sachen. Das heißt, die Leute, die zuhören, können auch in den Shownotes gucken und dich finden. Aber für die Leute, die direkt irgendwie sagen, boah, direkt das Handy in der Hand haben und direkt eine Adresse eingeben wollen, wo findet man dich am besten? Wo kann man am besten mit dir connecten? Wo sieht man auch, wenn Leute zu Workshops kommen wollen oder so?
Ja, dafür ist die Webseite am Ende gut. Martinsmind.de und Martin ist mit Doppel-A und E. Ich bekomme in den letzten ja, von Google Search zurück, dass das in Deutschland doch echt ein Nachteil ist, weil der deutsche Martin mit ein A ist. Ja. Vielleicht muss ich die, aber das ist mir auch egal. Es ist MARTEN und dann SMIND, martinsmind.de. Und da ist, ich mache das selber auf Squarespace. Es ist ein halbwegs schöne Website, aber es ist vor allem super. Funktional, stehen Sachen drauf. Und ihr könnt darüber schreiben oder einfach Martins Mind auf Instagram. Und ich bin durchaus bereit, zurückzuschreiben. Es kann manchmal einfach ein bisschen dauern, weil ich versuche auch die Sachen einfach oft mal wegzuschmeißen und mich nicht so viel in der digitalen Welt aufzuhalten.
Super. Genau.
Ja.
Geil, Mann. Ey, vielen, vielen Dank. Dein Buch heißt Hacking My Depression und sieht nicht nur schön aus, sondern
ja, das Cover.
Also,
ja,
ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht ganz durchlesen können bisher, aber kommt noch. Ja. Aber ich habe an ein paar Stellen, es ist berührend. Ich finde es schön. Ich finde es gut. Danke. Ich finde es schön, dass du es geschrieben hast. Und es, man,
das Cover habe halt ich einfach, mich für gestritten, aber das, also gegen ja,
ich
gestritten.
Ich finde es ein schönes Cover.
Ich fand es aber auch ein bisschen ein Men's Health Magazine.
Ja, es ist Men's Health, Cover. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, guck mal, wir leben doch auch wir leben doch auch ein bisschen in der oberflächlichen Welt und einen schönen Mann schön fotografiert auf einem Cover. Das dürfen wir doch auch genießen.
Ja, ich will eigentlich immer noch, also ich erzähle es euch jetzt einfach, die Geschichte dahinter, die letzte Minute.
Ja klar.
Die ist total schön. Ich habe zusammen mit Saale, einem Mitbewohner, in der WG gewohnt. Und der hat immer, als ich geduscht habe, hat er groß gemacht daneben. Das war so ein richtiger Männer-WG. Und der saß dann auch meistens mit seiner Fotokamera auf der Toilette und hat ein bisschen durch Bilder gescrollt. Und da hat tatsächlich dieses Bild einfach durch der Dusch-Glas-Trennwand einfach so geschossen, weil da ist ein Spot, der Rest war kaputt, richtige Männer-WG und dieser eine Spot. Und der hat das Bild gemacht und mir erst auch Jahre später geschickt. Und es ist ein wahnsinnig schönes Bild auch. Aber es ist lustig entstanden, weil es war keine Absicht und kein Fotoshooting. Ich war nur am Duschen und er war am, seine Sachen am Machen. Und hat das Bild geschossen. Das
hast du das Cover
ja.
Auf der einen Seite entzaubert, auf der anderen Seite verzaubert.
Ja, ja. Sorry für alle, die jetzt desillusioniert. Ja, genau. Hey, ich bin auch nur ein Mensch.
Und duschen ist ja auch was Feines. Ist
genau.
Auch absolut.
Es war kalt duschen auch. Das,
achso, ja, ne? Okay. Das muss man dazu sagen. Ganz wichtig.
So.
Alrighty. Ey, ganz vielen Dank, Mann. Und
danke dir.
Alles Liebe und hoffentlich bis bald.
Freue mich.